Dritter Abschnitt. Das im ewigen Geiste mir zur Formung vertraute Lehrwerk, dem ich jahrzehntelang diente, will die aus seinen geheiligten Schätzen Schöpfenden nicht etwa, wie manche aus ihnen zu meinen scheinen, zu einer absonderlichen oder gar überheblichen Haltung dem irdischen Leben gegenüberführen, sondern vielmehr zu wahrer Liebe dieses, nur dort, wo es die Liebe nicht trägt, der Seele oft allzu schweren Lebens. Um es tragen und ertragen zu können, bedarf der Mensch dieser Hilfe der Liebe, und um solche Hilfe zu erlangen, muss er der Liebe aus sich selber Nahrung bieten, Tag um Tag. Er muss sich selbst zum seelischen Entbrennen bringen, damit die Liebe in ihm nicht friert und in Frost erstarrt. Sehr ungleich dem, was in der tierhaften Natur tierhafte Form der Liebe ist und wahrlich keine Entfachung des Glutbegehrens verlangt, bleibt die hohe Liebe der ewigen Seele scheu und verhalten. Solange der Mensch in sich nicht den Willen erweckt, ihr Nahrung und Erwärmung zu schaffen. Das triviale Allerweltswort, dass man sich zur Liebe nicht zwingen könne, mag gerne gelten in allen Lebensbereichen, die letztlich aus Trieben der Tiernatur ihre Bewegung erhalten. Für die hohe seelische Form der Liebe gilt es nicht. Hier ist der Mensch vielmehr fähig, selbst da noch Liebe empfinden zu können, wo alles tierhaft Bedingte in ihm sich auflehnt und widersetzt. Wo der Wille die hohe seelische Form der Liebe will, dort hält ihm kein körperlich erzeugter Widerwille stand. Der Wille will aber noch nicht die hohe seelische Form der Liebe, solange ein Mensch noch meint, es bedürfe erst außerordentlicher Ereignisse, damit er Liebe wollen könne. Nur im gewöhnlichen Lebensablauf des nicht übersteigerten Alltags gedeiht der Wille, der den Menschen in seiner Seele Liebe wollen lehrt. Keine menschliche Beziehung im Alltag ist zu unbedeutend, als dass sie nicht den Willen zur Liebe wecken könnte. Zur Liebe in ihrer rein seelischen Form, die sich selbst die Möglichkeiten schafft im Tun und Lassen, durch die sie zur Auswirkung kommt. Mit sich selbst muss der Mensch anfangen, denn an sich selber kann er am besten die Anfangsgründe des nicht instinktgefesselten seelischen Liebenkönnens lernen. An sich selber wird er am ehesten entdecken, wo ihm der seelische Liebeswille mangelt und was zu tun ist, um diesen Mangel auszugleichen. Ist die Einsicht bis dahin gelangt, dann weiß sie schon leichter, den seelischen Willen zur Liebe für die Menschen des leiblich und seelisch nächsten Kreises zu erwecken, und ist sie hier erst seiner sicher geworden. Dann wird sie weiter und weiter wirken, so dass der liebe Wollende zu einem Helfer aller wird, die seine Lebenswege im weitesten Alltag kreuzen. Wer das Lehrwerk, dem ich die Form gab, nur wie eine Fundgrube sonst nicht erreichbarer Erkenntnisse auswühlt, der hat noch nicht entdeckt, dass es nur Menschen gegeben ist, die durch ihren Willen mit allen Kräften zu Liebenden ewiger Liebe geworden sind. Ihnen erst kann es sich ganz erschließen. Auch denen wird es nicht dauernd unerschlossen bleiben, die von irgendeiner seiner Darstellungen ausgehend sich selbst davon überzeugen, dass es für die Seele notwendig ist, ewige Liebe empfinden zu wollen, wenn sie jemals in dieser Liebe selbst ihre Erlösung finden soll, zu der ihr jedes Einzelstück meines geistigen Lehrwerkes den Weg zeigt. Es handelt sich also darum zu begreifen, dass alle Beschäftigung mit meinen Lehrworten, alles Durchforschen der in ihnen gegebenen Offenbarung und alle Zustimmung ganz gleichgültig ist, wenn die hier Suchenden nicht vor allen Dingen danach trachten, Ausübende ewiger Liebe zu werden und als Liebende der Tat sich dem ewigen Geiste zu eigen zu geben in ihrem Willen. Ich muss aber sehr vor einer Art Bekundung vermeintlicher ewiger Liebe warnen, die nichts anderes ist als eine Ausdrucksweise der Selbstgefälligkeit oder aber gar der scheelsüchtigen Furcht, man könne am Ende die ewige Glückseligkeit anderen überlassen müssen, ohne selbst daran teilzunehmen, wenn man solche scheinheiligen Liebesäußerungen unterlassen hätte. Im Geistigen ist es auch dem raffiniertesten Scharlatan unmöglich gemacht, zu betrügen, und keine fromme Gebärde kann hier die Täuschung bewirken, die ihr im irdischen Außenleben doch allzu leicht gelingt. Man darf aber auch andererseits nicht glauben, das irdische Leben sei von den dieses Lebens müden verleumdet worden und die Abfindung mit diesem Leben sei für alle, die an ein ewiges Leben glauben, nur ein Kinderspiel. Das zeitliche Leben ist dem irdischen Menschen wahrhaftig nicht leicht gemacht. Er stammt aus einer dem Irdischen durchaus inkommensurablen Region und findet sich nun in eine Welt der tierhaften Instinkte und Triebe verhaftet, die seiner geistigen Art in jeglicher Weise unangemessen ist. Kein Wunder, wenn Irrtümer, Fehler und triebhaft bestimmte irrige Entscheidungen für den Erdenmenschen unvermeidlich sind. Man hat das alles wohl Sünde genannt, aber Sünde ist nur dort vollzogen, wo der Mensch im vollen Bewusstsein der geistigen Verwerfung seines Tuns dennoch unbekümmert tut, was ihm gefällt. Dieser Tatbestand aber ist nur in den allerseltensten Fällen unentschuldbar gegeben, und weitaus häufiger glaubt sich der Erdenmensch der Sünde schuldig, wo er nur die Kraft nicht in sich zu fassen vermochte, die ihm geholfen hätte, allem tierhaft bedingten Trieb entgegen nach seiner höchsten seelischen Entscheidung zu handeln. Ja, ich kannte eine bejahrte, christlich fromme Frau bäuerlicher Herkunft, die sehr gerne lachte, aber jeden Ausdruck spontaner Fröhlichkeit gleichsam rückgängig zu machen suchte durch den Ausruf: Gott verzeih mir mein Sünd. So weit kann die Sündfurcht auch die prachtvollsten Gestalten dieses Erdenlebens bringen, denn diese Frau war meine leibliche Mutter, und sie hätte keinen geringen Platz eingenommen unter den einfachen, bäuerlich bestimmten Frauengestalten Gotthelfs, wäre er ihr in seinem Leben begegnet. Es ist noch lange nicht alle Sünde, was man Sünde heißt, und vieles ist wirkliche Sünde, was kein Mensch als solche bezeichnen würde. Unbezweifelbare und nicht leichte Sünde ist es, wenn einer eine geringe Anstrengung aus Bequemlichkeit unterlässt, durch die er einem Mitmenschen eine Freude bereitet haben würde. Aber sehr fraglich bleibt es, ob überall Sünde zu suchen ist, wo klares Unrecht geschah, weil etwa Affekt dazu trieb. So ist es auch keinerlei Sünde, mein geistiges Lehrwerk, obwohl man es kennt, zu missachten. Wohl aber ist es Sünde, dieses Lehrwerk oder auch nur einzelne Lehren Menschen aufdrängen zu wollen, die nicht danach begehren. Ein Tier zu töten, das Menschennahrung werden darf, ist niemals eine Sünde. Ebenso wenig die Tötung eines Tieres, das menschliches Leben auf dieser Erde behindern will. Wohl aber ist es Sünde, ein solches Tier ohne Zwang mehr als unbedingt nötig leiden zu machen oder auch nur das kleinste Insekt zu quälen, weil es Unbehagen zu erzeugen wusste durch seinen Stich. Es ist Pflicht aller Menschen, die Herr über ihre Grausamkeitstriebe geworden sind, ihren noch nicht so weit gelangten Nebenmenschen die Befriedigung roher Triebe an Mensch und Tier unmöglich zu machen oder zum allerwenigsten wirksam zu verleiden. Aber das darf nicht zu der Empfindungsverwirrung führen, die dem Tiere Gutes zu erweisen meint, wenn sie es in der Vorstellung zu vermenschlichen sucht. Man muss sich klar darüber sein, dass durch solche Verwirrung des menschlichen Empfindens im Tiere nicht das Geringste zu des Tieres Gunsten geändert wird, während im Menschen das Bewusstsein, das außer seiner vergänglichen Tierseele eine andauernde Entelechie, eine unzerstörbare, allem physischen Leben überordnete Seele, Trägerin seiner ewigen Seinsmöglichkeit ist, durch die Aufhebung der klaren Scheidungsgrenze zwischen beiden Emanationen mehr und mehr verkümmert. Es ist eine ganz folgerichtige Erscheinung, dass Menschen, denen sich diese Grenze gänzlich verwischt hat, zu so perversem Empfinden kommen, dass ihnen das Tier unverletzlich wird, aber jede Hemmung fortfällt, wo es sich um die Achtung des Leibeslebens ihrer Mitmenschen handelt, sobald diese den eigenen Strebungen im Wege stehen. Tierliebe, die das Tier vermenschlichen will, führt zu Menschenhass. Dem gleichen Gegnertrieb gegen den Menschen, der in jedem widerstandsfähigen, waffenbewehrten, wilden Tiere brennt. Während aber die durch verhängnisvolle Schemen überspitzten Denkens geförderte Projektion des Empfindens der ewigen Seele in die niedere und wie alles irdische, vergängliche Seele des Tieres dazu führen kann, dass der Mensch jeglichen wachen Bewusstseinskontakt mit seiner ewigen Seele verliert, schafft der Wille zur Liebe gegenüber dem Nebenmenschen wachsendes Bewusstwerden in der eigenen ewigen Seele und immer klarere Bestimmung der wirklichen Grenzen zwischen eigener vergänglicher Tierseele und der den Menschen so unermesslich hoch über seine eigene wie jede Tierheit erhebenden Menschenseele. Hier ist Einfühlung Pflicht. Hier ist Einfühlung kein gemeinschaftsvortäuschendes Projizieren eines Empfindens in eine Wesenheit, die von solchem Empfinden nichts weiß, wie das beim Tiere der Fall ist, dem nur unser tierseelhaftes Empfinden korrespondiert, sondern ein Beiseitelassen der Tierseele-Situation, um in der eigenen ewigen Seele erfühlen zu können, was in der ewigen Seele des Nebenmenschen ersehnt, erhofft und erwartet wird. Es ist oft nur so weniges nötig, damit solches Ersehnen, Erhoffen oder Erwarten Erfüllung findet, und es handelt sich zumeist keineswegs um große oder schwer erlangbare Dinge, die da in der exilierten ewigen Seele des anderen um ein wenig Widerhall bitten. Nicht große Anstrengungen kommen in Betracht, sondern nur ein recht unbedeutender Willensimpuls, der die Trägheit und Eigenliebe überwindet, um der Freude des andern willen. Das ist die Liebe, zu der man sich wahrhaftig zwingen kann, und weniges wirkt so wohltätig auf die eigene Seele zurück als dieser Zwang. Aber das will durchaus nicht etwa heißen, dass man nun wahllos jedem Menschen seine Liebe entgegenbringen müsse. Die viel verlangte allgemeine Menschenliebe ist wahrhaftig ein allzu ungenügendes und allzu billiges Surrogat für die wirkliche Liebe, von der dieser Abschnitt handelt. Denn was bei solchem Selbstbetrug Liebe genannt wird, hat mit echter Liebe auch nicht das Mindeste zu tun. Wirklicher Liebe allererstes Kennzeichen ist die Auswahl. Wo das verlangte Gefühlsgeträume allen und jedem gelten soll, dort kann von Liebe, wie sie wirklich ist, nicht die Rede sein. Sorge sich keiner, dass dann viele Menschen ungeliebt bleiben müssten. Die hohe seelische Liebe kann vielmehr erst dann diese Erdenmenschheit einen, wenn jeder Einzelne seine Liebe nach seiner Auswahl lenkt. Infolge der Verschiedenheit der Sympathien, die den Willen bestimmen, müsste jeder Mensch die Liebe derer finden, die sich zu ihm hingezogen fühlen, wenn einmal wahre seelische Liebe allen Menschen willensbedürfen würde. Aber auch innerhalb selbstgezogener Kreise der Auswahl bleibt die Notwendigkeit bestehen, sorglichst zu differenzieren, damit jeder in solcher Auswahl das empfange, was ihm als persönliches Liebeszeichen gilt, denn jeder wird hier anderes erwarten, ersehnen und erhoffen. Nicht anders als im Bereiche der im weitesten Umfang durch die Tierseele bestimmten Liebe zwischen Weib und Mann wäre es auch in der Region rein seelischer Liebe verächtlich, erbärmlich und unwürdig, wollte ein Mensch seine Auswahl mit Seitenblicken auf das, was ihm erdenhaft nützlich werden könne, treffen. Selbst eine Auswahl im Hinblick auf jenseitigen, postmortalen Vorteil wäre nicht weniger zu verachten und bliebe außerdem gänzlich zwecklos. Noch bedenklicher aber muss sich jede fehlgreifende Abstufung innerhalb des eigenen Auswahlkreises auswirken, und man darf wohl, ohne dass da ein Rächer wäre, sagen rächen, denn wenn man die allgemeine Auswahl mit der Wägung durch eine Marktwaage vergleichen will, wird hier nun auf einer Goldwaage gewogen. Hier ist auch nichts rückgängig zu machen oder zu revidieren, und wer sich hier geirrt hat, wird seinen Irrtum noch im irdischen Leben bitter büßen müssen. Es ist darum sehr zu erwägen, wie man in seinem Willen zur Liebe seine Sympathien verteilen will. Hier wird das angeblich oder vermeintlich so ernste Erdenleben wirklich ernst, denn überall sonst lässt sich der Fehler, der Irrtum, die irrige Handlung noch korrigieren, hier aber nicht. Zuletzt aber kommt auch hier alles darauf an, dass der Mensch in seinem Innersten voller uneigennütziger Güte sei. Wirkliche Güte ist seelische Hingabe ohne Frage, Bedingung und Einschränkung zum Wohle derer, die solche Hingabe anderer benötigen, wenn sie nicht durch ihr eigenes Unvermögen zugrunde gehen sollen. Etwas von solcher Hingabe muss jeder Mensch in sich haben, wenn er nicht seine dereinstige Erlösung aus erdentierhaft bedingter Fessel ernstlich in Frage gestellt sehen will. Und was hier vom einzelnen Menschen gilt, das gilt auch von den einzelnen Völkern. Der Bund, in dem sich die Völker der Erde zu einigen suchen, wird zu einem Trennpunkt werden, wenn nicht hingebungsbereite Güte und Wille zur Liebe dieses Bundes Verbindungsbänder weben. Noch ist die Katastrophe keineswegs unvermeidlich, jedoch wird sie ganz ohne Frage unvermeidlich werden, trotz aller herrlichen Gebäude und des ganzen von ihnen umschlossenen Apparats, wenn nicht in letzter Minute die Erkenntnis durchdringt, dass von Neuem begonnen werden muss, auf neuen Fundamenten. Wille zur Liebe kann auch hier noch wahrhafte Güte erwecken. So töricht mein Wort auch politischen Weisen klingen mag, so sicher dürfen sie alle sein, dass jede bisher geleistete Arbeit im Interesse eines Bundes der Völker in den Schüttstein geworfen werden darf, wenn nicht zuletzt noch anstelle eines Scheinbundes gegenseitig sich misstrauender Politiker ein in menschlicher Güte wurzelnder Bund leibhaftiger, einander in seelischer Liebe verstehen wollender Völker tritt. Solche Wandlung ist selbst heute noch möglich. Ich rede hier allerdings nicht als ein Mensch mit politischen Ambitionen, denn alles, was mit Politik auch nur im Entferntesten zusammenhängt, war mir jederzeit fremder als fremd. Ich spreche hier nur aus, was die Zukunft so oder so bestätigt finden wird. Ich habe nicht von politischen Dingen, sondern von der ewigen Liebe zu sprechen. Ich wüsste nicht, wie sie mit Politik in dem verhängnisreichen Sinne dieses Wortes zu vereinigen wäre. Wohl aber weiß ich, dass Wille zur Liebe politisches Streben dorthin zu bringen vermöchte, wohin es im Grunde ja doch verlangt und zu Zeiten sogar notgetrieben drängt, ohne sein selbstgestecktes Ziel jemals allein von sich aus, ohne praktisch geübte Liebe, erreichen zu können. Ich will hier nicht nochmals begründen, weshalb die Dinge so liegen, deren ich in diesem Abschnitt gedachte, denn die in Frage kommenden Begründungen sind bis zu den letzten Einzelheiten ausführlichst in meinem geistigen Lehrwerk gegeben, das der Struktur des ewigen Geistes ja nur deshalb Darstellung schuf, weil der Erdmensch außerstande ist, die Begründung geistiger Forderung zu verstehen, solange ihm die Struktur des ewigen Geistes nicht vorstellungsgegenwärtig ist. Dass die Vorstellungsbilder, die im Umlauf sind, sich nur an sehr wenigen Stellen mit den Konturen der Wirklichkeit decken, braucht nicht erst bewiesen zu werden. Die drastische Folge ist, dass es Einzelmenschen wie Völkern mehr und mehr als ein vergebliches Bemühen erscheint, nach gegenseitigem Verstehen zu streben. Jeder Einzelne und jedes Volk hängt an Vorstellungen, die viel zu verhärtet sind, als dass sie noch gemeinsam sich der ewigen Wirklichkeit angleichen lassen könnten, ohne zu zerbrechen. Es gibt aber kein dauerndes, gütliches Miteinanderleben der Menschen auf Erden, ohne gemeinsame, nachgiebige Bezogenheit auf das für alle ewig Wirkliche.